Durchführung der Verordnung über künstliche Intelligenz, Bundestagsdrucksache 21-4594. Ich darf begrüßen die Mitglieder des Ausschusses, darf natürlich begrüßen die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Bundesländer sowie der nachgeordneten Behörden. Vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung ist der Staatssekretär Thomas Jatzombek wieder zu Gast und Frau Evelyn Grass, die Leiterin Referat Künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen. Die Sitzung ist öffentlich und wird live im Internet auch gestreamt. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Sitzungssaal. Wir sind extra in einen anderen Saal gegangen, damit wir auch alle unterbringen können und begrüßen natürlich auch unsere Zuschauer, die virtuell zugeschaltet sind und freue mich über das große Interesse. Ich darf ganz herzlich begrüßen die Sachverständigen, die uns heute mit ihrer Expertise Rede und Antwort stehen. Ich darf sie in alphabetischer Reihenfolge willkommen heißen. Zunächst Frau Dr. Mika Blinn von der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Herzlich willkommen. Wo ist Herr Blinn? Herr Blinn, ist es da? Ist er Herr Blinn? Entschuldigen Sie bitte. Das war jetzt der Moment, wo ich die Brille, mit der Brille hin und her, genau. Dann Dr. Jonas Botta vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. Herr Botta ist auch hier, herzlich willkommen. Dann Laila Fetic von Applied AI Institute for Europe GmbH. Herzlich willkommen. Dann haben wir Professor Dr. Patrick Glauner von der Technischen Hochschule Deggendorf. Schön, dass Sie auch da sind. Dann Dr. Robert Kilian vom Bundesverband der Unternehmen der künstlichen Intelligenz in Deutschland e.V. Marvin Pawelczyk vom Bitkom. Herzlich willkommen. Dann Pia Sombetski von Algorithm Watch. Herzlich willkommen. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Dann haben wir digital zugeschaltet Frau Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Frau Plattner, sehr schön, dass Sie auch, ich glaube, zu einer etwas frühen Uhrzeit bei Ihnen uns heute hier zugeschaltet sind. Vielen Dank dafür. Und Frau Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider, unsere Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Sehr schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Vielen Dank dafür. Ganz kurz zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen sind gebeten, zu Beginn ein dreiminütiges Eingangsstatement abzugeben. Es wird zwei Debattenrunden dann geben. Bitte zu beachten, die Fragen und die Antworten innerhalb der vorgegebenen Redezeit. Die Sachverständigen antworten also unmittelbar innerhalb dieser Redezeiten und es gibt ein akustisches Signal, das dann deutlich macht, dass die Redezeit zu Ende gegangen ist. In der ersten Runde hat jede Fraktion 4 Minuten, in der zweiten dann 3 Minuten und dann wird das Stärkeverhältnis entsprechend der Fraktionen berücksichtigt. Noch Allgemeines. Alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die Sachverständigen wurden wie üblich informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offenlegen müssen. Es wird natürlich ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt. Und die Besucherinnen und Besucher möchte ich noch darauf hinweisen, wie üblich, dass das Fertigen von Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Und dann beginnen wir mit den dreiminütigen Eingangsstatements unter unserer Sachverständigen. Und es startet Dr. Mika Blinn. Bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auf 2 Themen in meinem Statement eingehen. Das erste ist der Vorschlag zur Einrichtung eines KI-Beirats bei der Bundesnetzagentur, über den Vertreterinnen aus der Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, aber auch Unternehmensverbände die Aufsicht beraten und sozusagen dann die verschiedenen Perspektiven in die Aufsicht reinbringen. Der Kabinettsentwurf sieht vor, dass diese Stakeholder auch in die Arbeit des Koordinierungs- und Kompetenzzentrums bei der BNetzA eingebunden werden. Allerdings bleibt er recht unverbindlich. Die Einbeziehung ist dann nicht institutionell verankert. Und so besteht natürlich das Risiko, dass die Beteiligung auch irgendwie ausfällt oder eher sporadisch passiert. Und deswegen scheint uns ein nationaler KI-Beirat, der so eine Struktur etabliert, sinnvoll. Ja, da gucke ich den Herrn Müller an. Das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und wir wissen aber auch, KI ist komplex. Die KI-Verordnung ist auch komplex. Und der Beirat, da besteht die Hoffnung, dass der sozusagen über diese Beratung auch die Qualität und die Legitimität der Aufsicht erhöht. Einfach auch, um auf gewisse Lücken hinzuweisen, die vielleicht bestehen, gewisse blinde Flecken, die vielleicht sonst im Alltäglichen irgendwie untergehen. bin mir sicher, da lassen sich vielleicht auch Synergien nutzen mit dem DSC-Beirat, etwa hinsichtlich der Geschäftsstelle. Generell ist sowieso die Idee, dass sich dieser KI-Beirat auch an der DSC-Struktur orientieren sollte, mit der Kompetenz, Stellungnahmen abzugeben, aber auch mit Auskunftsrechten gegenüber den zuständigen Behörden. Zweiter Punkt, auf den ich eingehen möchte, das ist das zentrale Beschwerdeportal, das bei der Bundesnetzagentur eingerichtet werden soll. Da möchte ich insbesondere auf den Aspekt der Usability aus Verbraucherinnensicht eingehen. Die KIVO sieht für alle natürlichen Personen, also auch für Bürgerinnen und Verbraucherinnen, die Möglichkeit vor, sich über Verstöße gegen die KIVO bei der Aufsicht zu beschweren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass sehr niedrigschwellige Beschwerdewege dafür eingerichtet werden. Also Verbraucherinnen sollten das Gefühl haben. Bitte?
Na, bitte. Bitte, Herr Apache. Jedenfalls
sollten sich.
Bitte, Herr Apache. Lassen Sie bitte Herrn Dr. Blind so sprechen, wie er das tut. Bitte.
Danke für die schöne Werbung. Wie gesagt, also die Verbraucherinnen sollten das Gefühl haben, wenn sie sich bei der Aufsicht beschweren, dass sie gehört werden, dass das effizient funktioniert, dass die Behörden sich um ihre Probleme kümmern und das Ganze glatt läuft. Und denke mal auch, das schafft Vertrauen in den funktionierenden Staat, der, glaube ich, gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Das KIMIC sieht ein zentrales Beschwerdeportal bei der BNetzA vor. Und zwar über dieses Portal erfolgt dann auch eine Weiterleitung an die eventuell zuständigen Behörden. Und das ist an sich auch gut, weil die Verbraucherinnen müssen sich dadurch nicht irgendwie Gedanken machen, welche eigentliche Behörde für ihren Fall zuständig ist. Es erfolgt automatisch. Die Probleme beginnen dann wahrscheinlich, aber wenn die zuständige Behörde die Arbeit aufnimmt und den Fall übernimmt. Das kann ja auch ein Gewerbeamt in einer kleineren Stadt auch sein. Und da ist natürlich das Risiko, dass ein Kommunikationsbruch stattfindet, dass die Kommunikation nicht mehr über das Portal erfolgt, sondern eine eigene Schnittstelle, E-Mail, Fax und so weiter. Und deswegen wäre unser Plenum, dass alle Kommunikationsschritte zwischen Beschwerdeführerin und Aufsicht über das zentrale Beschwerdeportal ablaufen sollten.
Ja. Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Botter, bitte.
Ja, ebenfalls vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, hier nochmal meine Position etwas näher erläutern zu können. Die KI-Verordnung ist von dem Versprechen getragen, Grundrechtsschutz und technologischen Fortschritt miteinander zu vereinbaren. Und dieses angestrebte Ziel lässt sich aber nicht nur dadurch erreichen, dass man es in Normtext gießt, sondern es muss auch im alltäglichen Vollzug mit Leben erfüllt werden. Deswegen kommt der Wirksamkeit der KI-Verordnung eine ganz große Bedeutung zu, inwieweit sie behördlich durchgeführt wird. Und deswegen ist auch der hier heute beratende Gesetzentwurf so entscheidend für die weitere KI-Regulierung. Zunächst einmal möchte ich vorweg sagen, dass ich es grundsätzlich begrüße, dass die zentrale KI-Aufsicht insbesondere bei der Bundesnetzagentur angesiedelt sein soll. Das entspricht auch dem Votum, was Mario Martini und ich 2024 in einem Gutachten so schon ausformuliert haben. Nichtsdestotrotz finden sich noch Defizite in dem Gesetzentwurf, zumindest aus meiner Sicht, die es noch zu beheben gilt. Ich habe sie ausführlicher in meiner Stellungnahme kundgetan, jetzt noch einmal etwas kürzer und exemplarischer. Der Chor der beteiligten Behörden in der KI-Aufsicht ist immer noch relativ groß. Und ein großer Chor birgt das Risiko der Disharmonie, unterschiedlicher Rechtsansichten und Zuständigkeitskonflikte. Dafür braucht es einen Konfliktlösungsmechanismus. Der sieht das Gesetz aus meiner Sicht so noch nicht ausreichend vor. Eine andere Schwachstelle ist aus meiner Sicht auch nach der aktuellen Ausgestaltung die unabhängige KI-Marktüberwachungskammer, die sogenannte UKIM. Die soll in einem besonders sensiblen Bereich wie Gefahrenabwehr, Strafverfolgung, Grenzmanagement über die dort eingesetzten KI-Systeme wachen und muss deswegen auch besonders spezifischen Anforderungen der KI-Verordnung, insbesondere der völligen Unabhängigkeit, entsprechen. Das tut sie so aus meiner Sicht noch nicht. Dieser Bereich sollte der BFDI übertragen werden. Generell ist der staatliche KI-Ansatz aus meiner Sicht immer noch ein blinder Fleck in dem Gesetzentwurf. Insbesondere die sozusagen Aussparung öffentlicher Stellen von den Bußgeldsanktionen ist so aus meiner Sicht nicht mit Artikel 99 KI-Verordnung vereinbar. Und ein weiterer Punkt ist auch noch das Thema Transparenz bei der Verwendung von KI-Systemen durch öffentliche Stellen. Das BMDS hat zwar richtigerweise mit dem KI-Transparenzregister schon die richtige Richtung eingeschlagen, aber dieses Transparenzregister gilt es weiterzuentwickeln und auch gesetzlich zu verankern, sodass sich insgesamt festhalten lässt, der Gesetzentwurf, wie er vorliegt, ist so von den Grundlinien schon ein Schritt und auch mehr als ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Ziellinie einer effektiven Durchführung der KI-Verordnung ist trotzdem noch ein paar Meter entfernt. Und deswegen freue ich mich auch auf Ihre möglicherweise Rückfragen, insbesondere auf den Bereich der Innovationsförderung gehe ich gern später noch ein. Den habe ich jetzt erst einmal ausgespart. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Potter. Als nächstes kommt Frau Fetisch.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, der vorliegende Gesetzentwurf ist ein Stresstest dafür, ob Deutschland die KI-Verordnung nur verwaltet oder strategisch dafür nutzt, nur jenen KI-Systemen einen schnellen und leichten Marktzugang zu gewähren, die sicher sind und unsere Grundrechte unversehrt lassen. Denn eins ist klar, die Wirkung der KI-Verordnung entsteht nicht in Brüssel. Die entsteht jetzt hier, bei der nationalen Um- und Durchsetzung. Zwei Aspekte verdienen dabei besondere Beobachtung oder Beachtung. Erstens, wir bauen derzeit kein zentralistisches Aufsichtssystem wie in Polen und Spanien. Die haben eine Aufsichtsbehörde. Nein, wir setzen auf ein hochkomplexes föderales und sektorales Netzwerk mit potenziell 100 beteiligten Behörden. Das kann funktionieren. Aber nur wenn wir die Bundesnetzagentur als kooperative Schaltzentrale ausreichend ausstatten, konsensorientierte Abstimmungsprozesse und den Beratungsaspekt stärker ausdefinieren. Das ist eine echte Mammutsaufgabe. Zweitens, wir geben den Aufsichtsbehörden eine Aufgabe mit, die erfordert Mut. Die erfordert auch, Dinge anders zu machen. Mithilfe von KI-Reallaboren sollen sie nun auch Innovationen stimulieren. Dafür braucht es ein deutliches Innovationsmandat für die Aufsichtsbehörden. Und das bedingt auch, dass wir verstehen, was denn eigentlich KI-Reallabore sind. Da die KI-Reallabore in der Vergangenheit mindestens so häufig überschätzt wie unterschätzt wurden, lassen Sie mich doch den Rest der Zeit damit verbringen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. KI-Reallabore sind kein klassisches Wirtschaftsförderinstrument. Die internationalen Fallbeispiele zeigen, es geht nicht darum, Einzelfälle oder gar ganze Unternehmen zu fördern, sondern vielmehr darum, eine Erkenntniserfrischungskur für Behörden, KI-Politik und KI-InnovatorInnen gleichsam zu ermöglichen. Richtig umgesetzt schließen Reallabore eine zentrale Lücke der Regulierung. Der Entwurf schafft hier eine gute Grundlage. Er bleibt jedoch hinter der notwendigen Ambition zurück. Er lässt zentral Fragen offen wie: Wie wird gelernt? Nur theoretisch oder auch in der Praxis? Wie werden Erkenntnisse denn systematisch genutzt? Wie wird verhindert, dass jedes Reallabor, ob auf regionaler oder auch auf Bundesebene, isoliert bleibt? Finden wir hierauf keine Antworten, da verpufft im Grunde genommen die Wirksamkeit der Reallabore. Unsere Analyse zeigt aus der Praxis, wie wir die Wirksamkeit von Reallaboren tatsächlich von einem theoretischen Konzept in ein ganz praktisches Innovationsinstrument ausgestalten können. Was braucht es jetzt im Gesetz? Erstens, kooperatives Lernen muss ermöglicht werden. Regulatoren und Innovatoren müssen systematisch gemeinsam lernen, nicht nebeneinander und vor allem auch nicht unbedingt fehlerorientiert, sondern eben wissens- und lernorientiert. Hierbei kann in einem Reallabor vor allem ein Lead-Regulator benannt werden, der die anderen beteiligten Behörden ja orchestriert und auch einen abgestimmten Rahmen bietet. Echte Testbedingungen sind notwendig, damit Reallabore reale und realitätsnahe Umgebungen ja auch eröffnen und damit auch den Praxisgewinn oder Praxiserkenntnisgewinn steigern. Zu guter Letzt systematischer Wissenstransfer, verbindliche Exit-Reports, die vor allem auch für alle Unternehmen nach dem Prinzip einer für alle wirklich Erkenntnisse zusammentragen, sind wichtig. Wenn wir diese Herausforderungen angehen, ja, dann schaffen wir den Stresstest der KI-Verordnung auch national.
Vielen Dank. Und die nächste Stellungnahme kommt von Herrn Professor Dr. Klauner. Bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Wir sehen bei dem vorliegenden Gesetzentwurf, dass lange natürlich auch geprüft wurde, wenn man in die Argumentation schaut, wie die Aufsicht erfolgen soll. Es gab ja da in den letzten Jahren ganz unterschiedliche Vorschläge, dass man eine neue KI-Behörde schaffe oder dass sich alles verteile. Man hat sich jetzt dafür entschieden, dass die Bundesnetzagentur im Lead ist, kann aber noch weitere Behörden mit einbeziehen, wie die BaFin und weitere, die dort Kompetenzen haben in den Sektoren. Das ist grundsätzlich auch sehr positiv. Die Gefahr ist natürlich wieder, dass eine Fragmentierung entsteht. Wir haben auf Bundesebene, das hatten wir ja mal hier in einer Ausschusssitzung in der letzten Legislaturperiode, auf Bundesebene gibt es 200 oder 300 Marktüberwachungsbehörden. Wenn man die Länder noch mit einbezieht, dann kann man sogar so weit gehen, dass vielleicht auf Bezirksebene am Ende auch die Gewerbeämter mit dabei sind. Es entsteht da eine Fragmentierung. Und das hilft natürlich wieder nicht, gerade mit Hinblick auf Investitionen. Wenn Sie natürlich zu Startups, zu Big-Tech-Unternehmen schauen, ist die Frage, wo kann ich zuerst in den Markt gehen? Und da hätte man gern diesen One-Stop-Shop. Gegen den hat man sich entschieden, dafür gab es aber auch gute Gründe. Es gibt jetzt nicht die perfekte Organisationsstruktur für das Ganze, weil eben viele Probleme bei der Aufsicht auch inhärent durch Probleme im AI-Act bedingt sind, die man nicht angegangen ist. Der AI-Act führt zu viel Komplexität, viel zu viel Unsicherheit und das muss man jetzt irgendwie ausgewichten. Man hat sich für diese Struktur entschieden. Was sehr positiv an dieser Struktur ist, dass die Stellen, die vorgesehen sind, überwiegend dem höheren Dienst zugeordnet sind. Das führt dazu, dass man dann auch Experten gewinnen kann, weil der Staat tut sich ja immer recht schwer damit, auch IT-Experten zu finden und deshalb ist es sinnvoll, dass die Stellen im höheren Dienst sind. Ob die Anzahl der Stellen ausreicht, das wird man dann sehen. Gegebenenfalls wird man das Ganze auch noch mal verändern. Die Reallabore wurden angesprochen. Die haben auch in diesem Gesetzesentwurf eine große Bedeutung. Meiner Meinung nach werden die überschätzt. Die Idee klingt gut. Man kann Dinge ausprobieren. Man kann von Unternehmen lernen. Ob die Unternehmen sich da einbringen, auch finanziell, ist immer die große Frage, ob das Sinn macht. Und natürlich, die Reallabore sind keine Vereinfachung der Aufsicht, denn die Reallabore erzwingen weiterhin, dass man alle Regeln umsetzt, nicht weniger Regeln. Es kann lediglich auf die Verhängung von Strafen verzichtet werden. Aber auch das ist bedingt durch den AI-Act. Gut ist aber auch noch im Gesetzentwurf, dass Spezialbehörden, wie zum Beispiel die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, also CITES, einbezogen werden kann, gerade wenn es um Sicherheitsbehörden geht. Das ist sehr positiv im Entwurf. Man sollte aber grundsätzlich auch im Rest der Legislaturperiode in den nächsten Jahren und Jahrzehnten grundsätzlich den AI-Act monitoren, ob er wirklich Sinn macht. Da gibt es ja weiterhin noch große Bedenken. Und man muss auch sagen, der AI-Act ist nicht in Stein gemeißelt. Gegebenenfalls kann man dem Omnibus auch noch mehr Beschleunigung geben auf europäischer Ebene, um das Ganze noch weiter zu verändern. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Als nächstes Herr Dr. Kilian, bitte.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Von mir eingangs zwei Themen, die auch Schwerpunkt meiner schriftlichen Stellungnahme sind. Zum einen, wir haben schon gehört, zur Aufsichtsarchitektur, die BNetzA als Marktüberwachungsbehörde ist die richtige Entscheidung. Auch aus meiner und unserer Sicht vom KI-Verband, dafür spricht neben der effizienten Ressourcenbündelung und der Möglichkeit wahrscheinlich zur besseren Personalgewinnung vor allem die so erzeugte einheitliche Aufsichtsdichte. Das ist ja ein altbekanntes Argument, was in einigen der schriftlichen Stellungnahmen auch drinsteht. Die separaten Zuständigkeitszuweisungen an Bundesbehörden machen aus meiner Sicht auch immer dann Sinn, und das ist hier bei der BaFin geschehen, wenn es eben Fachkompetenz auf der Schnittstelle KI zu Fachindustrie gibt, erstens, wenn es einschlägige Prüfungserfahrung gibt, bei der BaFin ja auch der Fall, mit Blick auf Banken und Finanzdienstleister und vor allem, wenn es gewachsene Aufsichtsbeziehungen gibt. Das sind die drei Voraussetzungen für mich, dass man eine andere Bundesbehörde natürlich einsetzen muss und nicht darauf setzen kann, dass die Bundesnetzagentur jetzt alles macht. Was die Landesbehördenzuständigkeit angeht, da sehe ich allerdings noch ein Problem, auch so wie der Entwurf jetzt gerade gefasst ist. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass alle KI-Systeme oder KI-Systeme in Schulen und Sicherheitsbehörden jetzt dann von Landesbehörden beaufsichtigt werden. Und da kommt ja auch noch die entsprechende Benennung. Wir wissen noch nicht, welche Landesbehörden das sein werden. Landesdatenschutzbeauftragte sein, es können Schulaufsichtsämter sein. Ich bin mir sicher und ich glaube, die meisten, zumindest Schulaufsichtsämter, würden das auch sagen, sie haben noch keine entsprechende KI-Kompetenz. Sie haben auch noch kein extra KI-Budget. Und nun weiß ich natürlich, dass das Problem, dass wir viele in diesem Raum sich einig sind mit der Frage. Ja? Und ich kenne auch nach Gesprächen mit einigen von den Vertretern dieser Ämter und so weiter, deren Meinung, die selber sagen, wir können das aktuell nicht. Und das würden die öffentlich natürlich nicht sagen, aber wir können das aktuell nicht. Problem liegt, wir hatten das ja in der letzten Stellungnahme hier auch schon mal gemacht vor 2 Jahren, im Verfassungsrecht. Die Lösung dieses Problems liegt aus meiner Sicht darin, dass wir einen gesetzlichen Koordinierungsmechanismus der Behörden brauchen, der diese Behörden insgesamt effektiv in die Abstimmung zwingt. Ich glaube, freiwillige Koordinierung wird an der Stelle nicht ausreichen. Und dafür eben der Vorschlag, wie in der Stellungnahme drinsteht, dass wir dem Koordinierungs- und Kompetenzzentrum bei der BNetzA folgenden Auftrag erteilen. Der Zentrum muss regelmäßig eigene Auslegungshinweise machen. Die Bundesnetzagentur erarbeitet dabei die Positionen federführend und für alle anderen gilt comply or complain. Also entweder mitmachen oder eben sich anders erklären und das am besten auch schriftlich. Der zweite große Punkt sind die KI-Reallabore. Wir haben es auch gerade schon gehört. Für mich zwei Voraussetzungen, damit das Ganze funktionieren kann. Zum einen organisatorische Trennung zwischen Reallabor-Team und laufender KI-Aufsicht. Absolut wichtig. Keine Gründerin, kein Gründer begibt sich in die Nähe der Aufsicht, wenn zu befürchten steht, dass dieselbe Person ein paar Monate später kommt und es ein Bußgeld gibt. Ich kenne keine Gründerin, keinen Gründer, der das macht. Das wird nicht passieren. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass es einen integrierten Konformitätspfad braucht. Das heißt, wir brauchen kostenlose Compliance-Schulungen mit einer entsprechenden Gap-Analyse, auch der technischen Tests, was ist noch zu tun. Und das zweite, der Exit-Report des teilnehmenden Unternehmens ist am Ende die benötigte Konformitätsbewertung. Keine Vermutung, aber die benötigte Konformitätsbewertung, die natürlich vom Unternehmen selber zu machen ist. Gegenseitiges Lernen reicht als Anreiz hier nicht aus. Vielen Dank.
Dankeschön. Und nun folgt Herr Pawelczyk.
Danke, Herr Vorsitzender. Und auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute die Perspektive der Digitalwirtschaft mit einbringen darf. Wir begrüßen grundsätzlich die Grundstruktur des KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetzes. Die Walter Bundesnetzagentur als zentrale Aufsichtsbehörde war aufgrund des zeitlichen Rahmens der KI-Verordnung die pragmatische und richtige Wahl. Wir möchten gerne auf drei Punkte besonders eingehen. Erstens, der Gesetzesentwurf weicht gegenüber dem Referentenentwurf aus September in einem zentralen Punkt ab, nämlich für KI-Systeme öffentlicher Stellen der Länder soll die Zuständigkeit bei Landesbehörden liegen. Das widerspricht dem Zentralisierungsprinzip und dem One-Stop-Shop-Ansatz, der gerade eben auch schon angesprochen wurde. Der Gesetzesentwurf benennt nicht, welche konkreten Behörden in den Ländern zuständig sein sollen, sondern verweist pauschal auf künftige Bestimmungen nach Landesrecht hin. Praktische Folgen ist ein Flickenteppich aus 16 Zuständigkeitsregimen mit potenziellen unterschiedlichen Auslegungsansätzen und auch Vollzugspraxen. Wir sprechen uns daher für eine bundesweite Zentralisierung aus. Sollte die Einbeziehung der Landesebene aufgrund von verfassungsrechtlichen Bedenken unvermeidbar bleiben, sollte der Gesetzgeber unseren Empfehlungen nach mindestens eine bundesweite, einheitliche, öffentlich leicht auffindbare Zuständigkeitsmatrix verpflichtend vorsehen, einen verbindlichen Koordinierungsmechanismus etablieren und bundesweit einheitliche Vollzugshinweise und Guidelines zu zentralen Querschnittsfragen sicherstellen. Die zuständigen Landesbehörden sollten entsprechend unverzüglich benannt werden. Zweitens, Anbieter, die KI-Systeme in mehreren Sektoren betreiben können, mit parallelen, überschneidenden Durchsetzungsmaßnahmen verschiedener Behörden konfrontiert sein. Das Koordinierungs- und Kompetenzzentrum nach § 5 hat eher eine beratende als eine verbindliche Funktion und kann doppelte und inkonsistente Durchsetzungsmaßnahmen eben nicht verhindern. In den operativen Leitlinien sollte daher ein Leitbehördenprinzip für die Durchsetzung bei branchenübergreifenden KI-Anbietern festgelegt werden, um doppelte Datenanfragen und Inspektionen zu vermeiden. Als letztes muss das Gesetz sicherstellen, dass Deutschland seine Aufsichts- und Prüfpraktiken eng mit anderen EU-Mitgliedstaaten abstimmt, um eine Benachteiligung inländischer Unternehmen zu vermeiden. Ohne Abgleich besteht das Risiko, dass deutsche Marktaufsichtsbehörden die Vorgaben der KI-Verordnung insbesondere zur Konformitätsprüfung strenger auslegen als Behörden in anderen Mitgliedstaaten. Eine entsprechende Vorgabe könnte in den Aufgaben des nationalen KI-Koordinierungs- und Kompetenzzentrums nach § 5 oder nach § 9 zur Zusammenarbeit der zuständigen Behörden verankert werden. Danke und ich freue mich auf die Fragen.
Vielen Dank. Wir haben uns gleich überrascht, weil Sie die Zeit gar nicht ganz ausgenutzt haben. Dann kommt als nächstes Frau Sombetzky.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Ich bin Senior Policy Managerin bei Algorithm Watch und wir setzen uns als Organisation für gute und auch maßvolle KI-Regulierung ein, die aber eben Demokratie und Grundrechte stärkt und dabei eben auch sicherstellt, dass die Technologie eben den Menschen unterm Strich auch nützt. Und in meiner Stellungnahme würde ich gerne die folgenden drei Aspekte ins Zentrum stellen. Einerseits bin ich eben so wie andere Sachverständige hier auch der Ansicht, dass es wichtig und lohnenswert wäre, eben auch hier einen unabhängigen nationalen KI-Beirat einzuführen. Zweitens, auch wie Herr Botter schon gesagt hatte, sehe ich auch noch Nachjustierungspotenzial eben bei der unabhängigen Aufsicht über gerade die staatlichen Hochrisikoeinsätze, weil ja in besonders sensiblen Bereichen, Herr Botter hat es ja auch schon ausgeführt, Und drittens würde ich noch mal den Punkt gerne aufbringen, den Algorithm Watch auch schon seit ein paar Jahren vertritt, und zwar, dass auch jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt ist, ein nationales KI-Transparenzregister einzuführen. Herr Botter hatte auch schon gesagt, dass es da eben bei den staatlichen Einsätzen noch Lücken gibt oder ein blinder Fleck noch besteht. Zum ersten Punkt zur Gestaltung der Aufsicht. Wir begrüßen das auch erstmal grundsätzlich, dass die Bundesnetzagentur hier vorgesehen wird als zentrale koordinierende Stelle ja eben auch. Gerade für Menschen in Deutschland, aber eben auch für Unternehmen ist es halt wichtig, dass sie eine zentrale Ansprech- und eben aber auch Beschwerdestelle haben. Und auch aufgrund des, wir haben es gehört, hohen Komplexitätsgrads, der dabei anfällt, ist es eben auch gerade besonders wichtig, nötige Prioritäten vielleicht auch zu setzen. Also an welchen Stellen gucken wir eben nochmal ganz besonders hin, wo sollten wir Nachforschung anstellen, und gerade auch um das zu flankieren, wäre es eben sinnvoll, hier auch ein Gremium eben institutionell zu verankern, wie ein KI-Beirat, der dabei eben auch unterstützen kann mit Expertise. So wie die Bundesnetzagentur das auf EU-Ebene sein wird, vernetzt mit anderen Aufsichtsbehörden, so sind wir in der Zivilgesellschaft das eben auch. Und wir hören immer wieder von Fällen in Europa. Wir können früh anmerken, wenn was auffällt, was Beachtenswertes zu untersuchen. Und das würden wir gerne eben auch einbringen an der Stelle. Zum zweiten Punkt, zum Nachjustierungspotenzial bei der Aufsicht über die staatlichen Einsätze von Hochrisiko-KI-Systemen eben in den genannten sensiblen Bereichen, wurde hier das Instrument gewählt, eine sogenannte unabhängige Marktüberwachungskammer einzuführen. Uns ist teilweise nicht ganz klar, sozusagen, wie das genau ausgestaltet werden wird. Die Aufgabenbeschreibung ist relativ breit gefasst bisher. Der EIGT hatte aber im Artikel 74 Absatz 8 eben die Zuständigkeit in erster Linie eigentlich bei den Datenschutzbehörden vorgesehen, gegebenenfalls bei anderen Behörden, die ähnliche Bedingungen erfüllen. Herr Botter hat es schon ausgeführt an der Stelle, dass eben hier aber nicht ganz klar ist, sozusagen, wie inwiefern der Unabhängigkeitsgrad wirklich so gleichermaßen gegeben ist. Und der dritte Punkt, das wäre eben sinnvoll, zur EU-weiten Datenbank zusätzlich noch ein weiteres nationales KI-Register einzuführen. Ein Konzept da von uns, was wir mit Verwaltungspraktikern entwickelt haben, liegt auch ausführlich vor. Daran kann man sich bedienen.
Vielen Dank. Und die Bundesnetzagentur wurde von allen Sachverständigen bereits angesprochen. Nun folgt der Präsident Klaus Müller. Bitte.
Sehr geehrter Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Der jetzt schon mehrfach zitierte Gesetzentwurf der Bundesregierung des KI-MIG sieht für die Bundesnetzagentur die schon erwähnte zentrale Rolle bei der Durchführung der KI-Verordnung in Deutschland vor. Die Bundesnetzagentur steht dafür bereit und freut sich darauf, mit einer verlässlichen, europaeinheitlichen Rechtsdurchsetzung für ein innovationsfreundliches und zugleich sicheres Umfeld für KI zu sorgen. Wir haben schon in den letzten Monaten zahlreiche Vorbereitungsarbeiten aufgenommen, so beispielsweise im Sommer 2025 ein KI-Service-Desk mit einem umfangreichen Unterstützungsangebot für Start-ups, Unternehmen und interessierte Kreise. Zweitens, es findet bereits eine Vernetzung mit Behörden, dankenswerterweise vor allem mit dem BFDI und dem BSI statt, um hier rechtzeitig sich ausgetauscht zu haben für den Start des Gesetzes. Drittens, wir haben gemeinsam wiederum mit der BFDI und dem Hessischen Digitalministerium einen ersten Testlauf für ein KI-Reallabor durchgeführt. Ich höre die Skepsis hier im Raum. Ich will trotzdem dafür werben, dass es ein gutes Instrument ist, um vielleicht auch Ängste und Sorgen abzubauen, die es bei dem einen oder anderen geben mag an der Stelle. Und ich höre die Rufe nach einem KI-Beirat. Manch einer im Raum kennt meine berufliche Vergangenheit. Ich werbe dafür, nicht für jedes neue Gesetz einen eigenen Beirat zu schaffen. Die Bundesnetzagentur verfügt über 4 Beiräte. Ein fünfter macht es nicht zwingend an der Stelle besser. Aus unserer Sicht ist es entscheidend, dass die Durchführung der KI-Verordnung schlank, effizient und möglichst bürokratiearm ausgestaltet wird. Um die Ziele der KI-Verordnung zu erreichen, bedarf es klarer Zuständigkeiten, einfacher Verfahren und einer kohärenten Aufsichtsstruktur. Die Änderung, die der ursprünglich gute Referentenentwurf des BMDS vorgesehen hat, ist jetzt einem Mehrbehördenmodell gewichen, das uns in der Praxis vor gewisse Herausforderungen stellen wird. So wird es unter anderem eine Vielzahl an Landesbehörden als weitere KI-Behörden in Deutschland geben. Absehbar ist, dass die Benennung und Einrichtung und der Expertiseaufbau in diesen Behörden Zeit in Anspruch nehmen wird. Das vorgeschlagene Mehrbehördenmodell geht, darauf wurde schon hingewiesen, auf verfassungsrechtliche Erwägungen zur föderalen Kompetenzordnung zurück. Das ist ein zweifelsohne komplexer Abwägungsprozess. Gleichzeitig ist die Wahrnehmung zentraler technischer Marktüberwachungsaufgaben durch Bundesbehörden aber nichts grundsätzlich Neues. Es gibt in den Bereichen der Produktsicherheit vergleichbare Konstellationen und bewährte Modelle zwischen Bund und Ländern. Je stärker es uns gelingen wird, eine gebündelte Aufsichtsstruktur zu gestalten, desto geringer wird der Koordinierungsaufwand und desto effizienter werden die Abläufe sein. Gerne setzt die Bundesnetzagentur dabei auch auf neue Technologien, nicht zuletzt auf KI-Anwendungen selber. Uns ist eine hohe Effektivität der Aufsicht wichtig, um damit Innovation und Rechtsklarheit im Markt und für alle, die KI entwickeln oder einsetzen wollen, zu ermöglichen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nun folgt die Präsidentin des BSI, Frau Claudia Plattner, die uns digital zugeschaltet ist. Frau Plattner, bitte.
Vielen herzlichen Dank und auch für die Möglichkeit, hier kurz Stellung nehmen zu können. Ich würde kurz nochmal das Scheinwerferlicht auf den Aspekt Cybersicherheit in der im Gesetzeswerk werfen wollen. Und hier geht es natürlich um die Kunst, Innovation und Sicherheit entsprechend zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass wir sichere Leitplanken haben, in denen Innovationen und Fortschritt auch entstehen können. Und unser Beitrag dazu muss Klarheit sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir werden in der Industrie, in der Forschung genau dann erfolgreich sein, wenn wir frühzeitig gut Klarheit darüber geben können, was sind die Leitplanken, wo kann man sich hinwenden, was sind die Spielregeln. Das ist, glaube ich, das, was wir erreichen müssen. Und ich glaube, das ist hier durchaus auch gelungen. Mit der BNetz A als zentraler Koordinierungsstelle gehen wir als BSI, so das gewünscht ist, gerne in den Hintergrund und helfen mit unserer Expertise mit. Das heißt, wenn es darum geht, zu schauen, wie sind zum Beispiel entsprechende technische Expertisen einzubringen bei Verdachtsfällen, mangelnder Cybersicherheit in Hochrisiko-KI-Systemen oder aber auch, wenn es darum geht, zu schauen, wie sind im Zweifelsfall Aufsichtsthemen, Aufsichtsmaßnahmen zu definieren, verbindliche Vorgaben für technische Prüfungen von Sicherheitsanforderungen zu machen, dann sehen wir uns an dieser Stelle als Dienstleister für die BNetz A, um diese Expertise beizusteuern. Unsere Rolle wird darüber hinaus, wenn das so gewünscht ist, die Rolle der notifizierenden Behörde für Hochrisiko-KI-Systeme im Bereich Biometrie sein. Das können wir aufgrund unserer entsprechenden Expertise im Bereich der Biometrie, ebenso wie im Bereich der Konformitätsbewertungsstellen. Also hier entsprechend zu wirken, ist das, was wir beisteuern können und möchten. Und uns ist an dieser Stelle entsprechend auch wichtig, dafür zu sorgen, dass wir in diesen Koordinierungs- und Kompetenzzentren jederzeit genau diese Art von Expertise beisteuern können, die gebraucht wird, auch hier im Hintergrund. Es geht uns nicht darum, im Vordergrund zu wirken, sondern es geht uns tatsächlich darum, technische Expertise an allen Stellen beizufügen. Das kann einerseits anstrengend werden, insbesondere wenn es darum geht, zum Beispiel auch auf der EU-Leitlinien und Standards entsprechend zu setzen. Aber wir sind voller Zuversicht, dass das gut gelingen wird, denn unser Aspekt an dieser Stelle ist ausschließlich Cybersicherheit. Und die Autorität der BNetz A an dieser Stelle, da auch die Koordinierung zu machen und uns entsprechend einzubinden, ist 100%ig genau das, was wir uns wünschen. Und an dieser Stelle möchten wir schlichtweg gehört werden, um sicherzustellen, dass in dieser unglaublich wichtigen Technologie, KI wird alle Lebensbereiche verändern, entsprechend das Thema Sicherheit frühzeitig mit der entsprechenden Expertise mitgedacht ist. Wir haben bei uns 3 Referate, die sich darauf freuen, hier mitwirken zu können und entsprechend ihren Beitrag zur Sicherheit zu leisten, aber auch ihren Beitrag zu Innovation und Fortschritt. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und zum Abschluss der Eingangsstatements hören wir noch Frau Prof. Dr. Specht-Riemenschneider, die uns auch digital zugeschaltet ist. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Auch ich danke natürlich sehr herzlich für die Einladung als Sachverständige in den Ausschuss. Ich möchte mich ebenfalls wie immer zu 3 Punkten dezidiert äußern und verweise für die übrigen Punkte wie immer auf unsere schriftliche Stellungnahme. Die 3 Punkte sind erstens klare Zuständigkeiten der Datenschutzaufsichtsbehörden für die Auslegung datenschutzrechtlicher Normen vorsehen, zweitens Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden gesetzlich normieren und drittens den Reallaboransatz stärken. Auch ich kann sagen, wir arbeiten mit der BNetz A, wir arbeiten mit dem BSI super zusammen, wir arbeiten mit den Landesdatenschutzaufsichtsbehörden zusammen, sehr gut zusammen. Das muss aber nicht immer alles so bleiben. Ich glaube, es hängt auch natürlich viel an Personen. Deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, hier gesetzlich auch vorzubeugen. Denn was ja nicht passieren darf, ist, dass am Ende sozusagen die beaufsichtigte Stelle noch einen Ansprechpartner mehr hat. Und ich kann sehr unterstützen die Forderung nach Klarheit Rechtsunsicherheit ist dann der natürliche Feind der Innovation. Deshalb müssen wir versuchen, hier so viel Rechtsklarheit wie möglich in den Raum zu bringen. Also ganz kurz zu den drei Punkten. KI-Verordnung und DSGVO ergänzen einander zu einem unionsrechtlichen Regelungsrahmen für KI-Systeme, in dem eben die KI-Verordnung produktsicherheitsrechtliche Anforderungen an KI festlegt und die DSGVO die Rechtmäßigkeit und Grenzen der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt. Jetzt gibt es aber auch in der KI-Verordnung Vorschriften, die datenschutzrechtlicher Natur sind, zum Beispiel Artikel 59 Absatz 1, aber auch Artikel 10 Absatz 5. Jetzt macht das KIMIC schon etwas, was sehr gut ist für den Artikel 59. Er legt nämlich fest in 13 Absatz 2 Satz 2, dass für die Auslegung dieser Vorschrift die Datenschutzaufsichtsbehörden zuständig sind. Für Artikel 10 Absatz 5 fehlt das und deshalb könnte man Argumentum e contrario das so verstehen, dass eben die BNetzA die Auslegung dieser datenschutzrechtlichen Norm vollziehen soll und wir als Datenschutzaufsichtsbehörde glauben, dass wir das eigentlich ganz gut kennen können und dass deshalb die Kompetenz da auch bei uns verbleiben sollte. Auch im Übrigen ist es wichtig, dass von Tag 1 klar ist, wie die verschiedenen zuständigen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten sollen. Also die Risikobewertung einer KI darf von der BNetzA nicht anders vorgenommen werden als von den Datenschutzaufsichtsbehörden. Das muss einheitlich passieren. Der EuGH hat bereits eine Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit von Aufsichtsbehörden in einem wettbewerbsrechtlich geprägten Sachverhalt statuiert. Ich halte es aber für ganz, ganz wichtig, die Zusammenarbeit zwischen Marktüberwachungsbehörden und Datenschutzaufsichtsbehörden in Bezug auf Artikel 79 und 82 insbesondere konkreter gesetzlich auszugestalten, damit Regelungsadressaten und konkret an einem Verwaltungsverfahren Beteiligte prozedurale Klarheit haben und divergierende Entscheidungen vermieden werden können. Zum Beispiel, das haben wir hier schon mehrfach gehört, über Leitlinien, die dann eben verbindlich einzuhalten sind oder über Einbeziehung der jeweils anderen Aufsichtsbehörde für komplexe Einzelfälle. Letzter Punkt, den Reallaboransatz stärken. Ich kann tatsächlich Zweifel an Reallaboren überhaupt gar nicht nachvollziehen. Das ist genau das richtige Instrument in einer sehr komplexen Regelungslandschaft. Datenschutzbehörden haben zum Teil schon Reallabore eingerichtet. Ich würde es sehr begrüßen, wenn tatsächlich auch der Entwurf sicherstellen würde, dass auch solche Aufsichtsbehörden, die keine Marktüberwachungsbehörden sind, Reallabore weiter einrichten dürfen. Da kann man den Gesetzesentwurf ein bisschen falsch verstehen. Da täte Klarstellung gut und auch im Übrigen kann ich sehr empfehlen, dieses Instrument deutlich zu fördern. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Specht-Riebenschneider. Ich danke allen Experten für ihre Beiträge und dann steigen wir ein in die erste Fragerunde. 4 Minuten pro Fraktion und Sie denken bitte daran, unmittelbar auf die Fragen dann auch zu antworten. In der ersten Runde beginnt die CDU-CSU mit Marvin Schulz. Bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, herzlichen Dank für die Ausführung. Ich will vielleicht zunächst einmal grundsätzlich sagen, für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion gilt, künstliche Intelligenz heißt für uns Chancen vor Risiken. Ich glaube, dass die KI-Verordnung so umfassend wie nötig, aber eben so schlank wie möglich sein muss, weil wir in Deutschland das große Glück haben, KMUs und Startups zu haben, die vielleicht nicht die großen amerikanischen Tech-Unternehmen sind, aber die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie marktfähig sind bis zur Weltmarktspitze. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass in diesen Nischen die Unternehmen, die wir haben, mit KI ausgestattet werden können, dann hat die Bundesrepublik Deutschland auch wirtschaftlich eine Zukunft. So, jetzt komme ich zu meiner Frage, zumindest zur ersten. Professor Glauner, Sie würde ich zunächst einmal fragen, weil Sie ja auch über die Aufsichtsstruktur für KI gesprochen haben, die Bundesnetzagentur adressiert haben, die UKIM adressiert haben. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass dieses System, was wir jetzt hier gesetzgeberisch gebaut haben, Deutschland zu einem attraktiven KI-Standort macht, vor dem Hintergrund dessen, was ich als Zielbild beschrieben habe?
Ja, herzlichen Dank. Also sehr hilfreich ist man in der Aufsichtsstruktur, dass es kein Goldplating gibt. Also nicht, dass man versucht, noch mal was obendrauf zu legen. Dazu hat ja Deutschland oft immer tendiert bei allen möglichen Gesetzen. Erstmal kein Goldplating, das ist hilfreich. Die Struktur kann im Wesentlichen schon funktionieren, wie ich auch angesprochen hatte. Es gibt Stellen, vor allem im höheren Dienst, das ist eine sehr große Chance. Es gibt verschiedene Gremien, aber natürlich kann es immer ein Kompetenzgerangel geben, auch mit den Ländern. Man hat sich ja gegen den One-Stop-Shop entschieden, der hätte aber auch neue Nachteile. Von daher, es kann schon funktionieren. Wichtig ist aber, den Unternehmen Best Practices an die Hand zu geben. Die Unternehmen haben keine Chance, hunderte Seiten Text zu verstehen, sondern brauchen klare Handlungsempfehlungen, Checklisten. Und wenn das aus so einer Struktur abfällt, ist viel gewonnen.
Vielen herzlichen Dank. Dann stelle ich die zweite Frage vielleicht mal an Herrn Dr. Kilian und an Herrn Pawelczyk, weil Sie beide auf das Risiko der Länderzersplitterung angesprochen haben, auch die Verantwortungsdiffusion. Also stell mir vor, ein Unternehmen mit einem bundesweiten Produkt muss jetzt mit potenziell 16 Landesbehörden sprechen. Wie könnte man diese föderale Realität, die sie dann so wäre, so gestalten, dass sie für die Unternehmen trotzdem berechenbar sind und dass die in diesem Umfeld auch vernünftig wirtschaften können?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe es ja schon ein bisschen ausgeführt und in der Stellungnahme auch noch ein bisschen weiter erklärt. Wie gesagt, aus meiner Sicht braucht es eben dafür einen zwingenden Koordinierungsmechanismus im Gesetz, auch jetzt schon im Entwurf. Der sollte aus unserer Sicht daraus bestehen, dass das Zentrum, was in § 5 jetzt ja definiert wird, regelmäßig eigene Auslegungshinweise unter Einbindung aller Marktüberwachungsbehörden macht und zusätzlich, dass man eben mit einem Complier-Complain-Ansatz die Behörden dazu zwingt, sich in diesem Prozess eben zu einem bestimmten Zeitpunkt auch zu äußern oder eben danach das Ganze umzusetzen, was dort beschlossen wurde. Das sollte man, das haben wir jetzt ja an der einen oder anderen Stelle auch schon gehört, sicherlich unter Führung der Bundesnetzagentur tun. Und ich sehe bei diesem Ansatz auch keine verfassungsrechtlichen Probleme.
Ich würde hier noch ergänzen, das habe ich gerade auch schon im Eingangsstatement mitgeteilt, dass wir hier auf jeden Fall empfehlen, wie auch Professor Dr. Launer gerade sagte, dass wir hier den KMUs und den Unternehmen in Deutschland praktische Materialien an die Hand geben und auch eine bundeseinheitliche, öffentlich leicht zugängliche Zuständigkeitsmatrix zur Hand geben. Einfach, dass man Kontaktstellen leicht nachverfolgen kann, dass man sich hier an Kontaktstellen wenden kann, die man ohne weiteres im Internet einfach finden kann. Außerdem einen verbindlichen Koordinierungsmechanismus, der gerade eben auch schon angesprochen wurde, und eben die Vollzugshinweise bzw. Guidelines, die den Unternehmen helfen sollen, das umzusetzen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt jetzt Herr Rupp für die AfD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, geehrte Kollegen, geehrte Sachverständige. Wir als AfD-Fraktion, das ist ja kein Geheimnis, wir sehen den AI-Act sehr, sehr kritisch, weil er unser Unternehmen erstickt in Bürokratie. Und es wurde auch teilweise schon angeschnitten, unter anderem von Professor Dr. Klauner. Sie haben gesagt, es gibt Probleme im AI-Act. Der selber ist auch nicht in Stein gemeißelt. Deswegen frage ich direkt mal, sind Sie da generell für eine Reform dieses aktuellen Acts oder wäre vielleicht sogar eine Abschaffung, eine schlankere nationale Lösung besser? Und dann hätte ich noch eine zweite Frage. Wir befürchten, dass insbesondere durch diese Ampel, die ja da einhergeht mit dem AI-Act im Bereich der Hochrisiko-KI, es besonders schwierig wird für Startups und neue Unternehmen Fuß zu fassen. Wie schätzen Sie das denn ein? Sollte man das nicht zumindest lockern?
Ja, herzlichen Dank. Ich hatte den AI-Act von Anfang an sehr kritisch begleitet, auch hier in den letzten zwei Legislaturperioden, weil die wesentliche Frage ist, gibt es überhaupt eine Regulierungslücke, die dadurch adressiert wird? Und das hat auch die Kommission nie wirklich aufgezeigt. Jetzt ist er natürlich in Stein gemeißelt, erstmal temporär. Man kann das natürlich auch alles wieder zurückfahren. Jetzt gibt es zum Beispiel den Omnibus auf europäischer Ebene. Da geht es dann darum, aber eigentlich nur kleine Dinge hier und da zu verändern. Die wirkliche Frage, kann man den AI-Act streichen, kommt zu wenig auf. Ich bin weiterhin absolut dafür, weil die Regulierungslücke völlig unklar ist, weil KI ist ja nicht im rechtslosen Bereich. Es gibt andere Gesetze, denen die KI natürlich immer unterworfen ist. Es ist jetzt aber ein Fakt, dass man das Ganze hat. Die Probleme im AI-Act sind eine sehr breite KI-Definition. Da wäre es übrigens auch bei der Aufsicht sehr sinnvoll, dass man den KI-Begriff nicht unnötig weit interpretiert, sondern sehr eng interpretiert. Er ist leider sehr weit in der Definition. Und dann gibt es natürlich viele Auflagen für Hochrisikosysteme, bei denen völlig unklar ist, ob man die überhaupt erfüllen kann. Es gibt viele neue Begriffe im AI-Act, wo selbst wir KI-Professoren noch nie davon gehört haben. Die sind aber selbst wieder undefiniert im AI-Act. Und das hilft natürlich im internationalen Wettbewerb absolut nicht.
Ja, vielen Dank. Da vielleicht direkt nochmal die Nachfrage, weil das immer wieder auch im Raum steht, dass der AI-Act vor allem jetzt quasi eher heimische Unternehmen schützen würde und die großen US-Konzerne benachteiligen würde. Kann es nicht vielleicht sogar umgekehrter Fall sein? Das frage ich jetzt einfach mal hier in die Runde, dass die großen Unternehmen einen Vorteil dadurch haben, denn sie haben ja lange am Markt agiert, haben jetzt sehr gute Produkte entwickelt und gerade unsere eigenen Unternehmen bekommen jetzt genau diese Bürokratie vorgesetzt. Auch nochmal an Professor Dr. Glauner.
Ich glaube, da leiden alle Unternehmen drunter, auch Big Tech. Ich bin regelmäßig auch in Kalifornien. Ich war letztens in Menlo Park bei Meta und da meinte der CEO ganz klar, wenn es zu teuer ist, die Produkte anzupassen für die EU, dann gibt es die Produkte eben nicht in der EU. Es ist also nicht nur, dass lokale Unternehmen an diesem Anforderungskatalog Probleme haben, sondern auch Big Tech, weil teilweise die Anforderungen kaum erfüllbar sind. Und dann sagt halt Big Tech, okay, dann bieten wir die Features überall an, auch in Zimbabwe, in Nigeria, wo auch immer, aber halt nicht in der EU, weil es zu teuer ist. Und das schwächt am Ende natürlich auch die Konsumenten. Es schwächt uns, wenn wir diese modernen Augmented Reality Glasses hier nicht haben, die es in den USA gibt, die es auf der Rest der Welt gibt. Das schwächt übrigens auch Inklusion, wenn sie bei Sehen, bei Hören unterstützen, aber aufgrund von regulatorischen Problemen, wo es nicht nur den AI gibt, diese Unterstützung nicht gibt. Und das ist für mich schon ein großes Problem.
Vielen Dank, ich habe leider keine Zeit mehr.
Okay, dann als nächstes Frau Dr. Caroline Wagner für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört zu der neuen Auffächerung, sage ich jetzt mal, der Struktur, wie sie jetzt im Kabinettsentwurf vorliegend ist. Und dahin geht auch noch mal meine Frage an Frau Fetitsch, wie sie die Aufgaben der Bundesnetzagentur jetzt vor dem Hintergrund eben dieses vorliegenden Gesetzentwurfs einschätzen und gerade auch, wie sie die Zusammenarbeit, wie die Zusammenarbeit mit den benannten Behörden effektiv gelingen kann.
Vielen Dank für die Frage. Viele Wege führen nach Rom. Also ich beschäftige mich ähnlich wie einige Anwesende hier schon seit fast 8 Jahren mit der KI-Verordnung. Wer hätte das gedacht, dass man damit so viel Zeit verbringen kann? Und nach diesen vielen Jahren weiß ich, es hätte auch eine andere Lösung geben können. Ja, durchaus denkbar, wenn es denn verfassungswidrig gewesen, verfassungsrechtlich in Ordnung gewesen wäre. Jetzt haben wir nun aber genau die Situation, die wir hier haben. Ja, die Länder sind zuständig. Das wollen wir offensichtlich nicht ändern. Wir haben viele gute, sektoral arbeitende Marktüberwachungsbehörden. Und insofern ist jetzt eher nicht die Frage, ob das die falsche Lösung ist, sondern wie wir aus dieser Lösung wirklich das Beste rausholen für die Umsetzung der Regeln. Denn wir haben ein großes Interesse in Deutschland, dass nur KI-Systeme auf den Markt kommen, die sicher sind. Denn BürgerInnen nutzen nur sichere Produkte oder sind im Zweifel eben so abgeneigt von der Nutzung, dass es hier gar nicht zu einem vielversprechenden Markt kommt. Das heißt, wir haben ein großes Interesse, dass dieses Aufsichtsregime gut funktioniert. Wie schaffen wir das? Indem wir anerkennen, dass jetzt durch diesen Vorschlag die Bundesnetzagentur eine etwas andere Aufgabe hat, eine koordinierende Aufgabe. Beim Applied AI Institute haben wir in den vergangenen 2 Jahren tausende Unternehmen schon im Vorfeld beraten, wie sie die KI-Verordnung richtig umsetzen können. Wir wissen, dass das eine Kommunikationsaufgabe ist, eine Transferaufgabe. Diese Art von Aufgabe erfordert auch entsprechend spezifische Rollenprofile bei der Bundesnetzagentur. Die Menschen, die jetzt eingestellt werden können, müssen wissen, wie sie mit Unternehmen, genauso wie mit öffentlichen Stellen, genauso auch wie mit gemeinnützigen Organisationen gut zusammenarbeiten können. Die müssen aber auch nach innen gut koordinieren können. Die müssen verstehen, dass KI ein soziotechnisches System ist. Das heißt also eben nicht nur klassisch Produkt, sondern eben auch mit Grundrechtsfragen aufgeladen wird. Sie müssen übrigens auch nachvollziehen können, was so ein Artikel 27 eigentlich in der Praxis bedeutet, so eine Grundrechtefolgenabschätzung. Bislang haben sich nur die LandesdatenschützerInnen und die BFDI damit beschäftigt. Jetzt muss auch die Bundesnetzagentur verstehen, was das eigentlich bedeutet. Folglich, es braucht geeignetes Personal bei der Bundesnetzagentur und entsprechend auch Unterstützungsangebote, die da angeschlossen werden. Wir haben in Bayern den KI-Innovationsbeschleuniger. Wir informieren KMUs bereits mit Leitlinien und Blaupausen, wie sie die KI-Verordnung umsetzen können. Und unsere Rückmeldung, die wir immer erhalten, ist, so kompliziert ist die KI-Verordnung gar nicht, wenn man sie einmal durchschaut hat. Eigentlich hilft sie sogar, Vertrauen auf dem Markt aufzubauen. Und also mit diesem Mindset muss man die Bundesnetzagentur einfach auch aufladen. Ich glaube, da haben wir mit Herrn Müller und seinen Äußerungen hier gesehen, dass das schon da ist. Ja? Und entsprechend braucht es hier Unterstützung. Was die KI-Reallabore angeht, vielleicht noch ein letzter Punkt hier. Da kann ich der Luisa Specht-Riebenschneider nur zustimmen. Also ich bin großer Reallabor-Fan, aber auch hier braucht es geeignetes Personal mit einem Innovationsmindset bei der Bundesnetzagentur, damit das Ganze gut gelingen kann.
Und ganz kurz, wie würden Sie die Ausstattung mit den Planstellen dazu dann eben bewerten?
Ja, also wir haben im Vorfeld viel auch mit Landesstellen gesprochen. Beispielsweise sind die Hamburger Datenschützer sehr glücklich, wenn sie mal 5 Personen auf die KI-Verordnung sozusagen loslassen können. Die Bundesnetzagentur bekommt jetzt so circa 40. Das ist natürlich deutlich mehr als in dieser einen Landesbehörde. Ich glaube, es kommt auf die Qualität der Personen und der Stellenprofile an, weniger jetzt auf die einzelne Zahl.
Dankeschön. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dillschneider.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen. Wir begrüßen grundsätzlich den Entwurf zur Umsetzung der KI-Verordnung, auch mit der zentralen Rolle der Bundesnetzagentur. Wir haben allerdings noch einige Kritikpunkte, wenn es um die Aufsichtsstruktur geht, aber auch um die rechtssichere, klare, vertrauenswürdige Umsetzung und insbesondere auch den Punkt der Transparenz. Daher würde ich auch noch mal eine Frage zum KI-Transparenzregister an Herrn Dr. Botter stellen. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme gesagt, dass Sie das bisherige Transparenzniveau beim staatlichen KI-Einsatz für unzureichend halten und schreiben, der bislang angelegte Marktplatz der KI-Möglichkeiten muss gesetzlich verankert und inhaltlich erheblich weiterentwickelt werden. Welche Mindestangaben müsste ein nationales KI-Transparenzregister aus Ihrer Sicht enthalten, damit es am Ende auch nicht nur eine bloße Projektliste ist, sondern auch wirklich demokratische Kontrolle ermöglicht? Und Sie haben außerdem noch mal unterstrichen, dass das EU-Recht einem nationalen Transparenzregister nicht entgegensteht. Wo sehen Sie hier den wichtigsten gesetzgeberischen Spielraum, der im aktuellen Entwurf nicht genutzt wird?
Ja, vielen Dank. Erlauben Sie mir ganz kurz noch eine Bemerkung vorweg, weil das jetzt mehrfach aufgekommen ist, diese Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit. Das will ich nur einmal ganz kurz auch noch anteasern, dann komme ich sofort zu dieser Frage. Es wäre natürlich im Bereich der Privatwirtschaft möglich gewesen, auch unter dem Grundgesetz stärker zu zentralisieren. Also man muss einfach zwischen privatrechtlichem und öffentlich-rechtlichem unterscheiden. Da hätte es auch andere Wege gegeben. Nur das ganz kurz vorweg, ist dann einfach eine politische Frage, ob man eben auf der bestehenden Marktüberwachungsbehördenstruktur mit guten Gründen aufbauen möchte oder nicht. Aber eine verfassungsrechtliche ist das im privatwirtschaftlichen nicht so. Die Frage der KI-Transparenz stellt sich vor allem deswegen auch wegen dieser Unterscheidung Staat und Privates, jetzt ein Transparenzregister nicht jetzt auch noch eine zusätzliche Auflage für die Privatwirtschaft, sondern um der grundrechtlichen Pflicht des Staates zu entsprechen, dass wenn er auf neue Technologien selber setzt, insbesondere natürlich eben beim Außenkontakt, also wenn Bürgerinnen und Bürger davon betroffen sind, dass er darüber entsprechend aufklären muss. Einerseits, weil staatliches Handeln immer nachvollziehbar sein muss, muss immer eine Begründungspflicht da sein. Und andererseits muss natürlich auch der Einzelne seine Rechte entsprechend wahrnehmen können. In Niederlanden gibt es so ein Transparenzregister schon länger als die KI-Verordnung. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an die Kindergeldaffäre dort erinnern. Das war ein wichtiges Instrument, was dann die Folge aus dieser rechtswidrigen Bußgeldzahlungen war, dass man eben eine Übersicht darüber gibt, was macht der Staat eigentlich in Sachen KI. Das BMDS und ehemals das BMI sind hier schon mit dem Marktplatz der KI-Möglichkeiten wieder in die richtige Richtung gegangen. Aber der Hauptadressat dieser Online-Tools sind eben die Behörden selbst. Es ist auch legitim, dass der Staat sich erst einmal eine Übersicht darüber verschafft und auch wichtig, überhaupt zu wissen, was Behörde A macht, damit Behörde B nicht das Gleiche entwickelt. So, das ist eine Sache. Aber für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Zivilgesellschaft, für die Wissenschaft braucht es auch eine Übersicht darüber, was der Staat tatsächlich macht. Das hat beim Online-Zugangsgesetz mit dem Dashboard schon nicht wirklich funktioniert, um ehrlich zu sein. Also die Messbarkeit in Anführungszeichen der Verwaltungsdigitalisierung ist auch schon überschaubar und hier droht sich das beim KI-Einsatz zu wiederholen. Wenn man diese Exit-Tabelle aufruft online, kann man als Bürgerin, als Bürger nur relativ überschaubare Informationen daraus ziehen. Also die Grundrechtsfolgenabschätzungen sind da teilweise schon enthalten, da finden sich dann aber 5 Schlagwörter. In Niederlanden, so wie wenn es gut ausgefüllt ist, gibt es da eben komplette Grundrechtsfolgenabschätzung, Abwägung, warum überhaupt KI zum Einsatz kommt, weil das, glaube ich, auch ganz wichtig. Nur KI um der KI willen ist auch keine Lösung. Man muss auch immer darlegen, welche Grundrechte hier betroffen sind und auch für den Einzelnen greifbar machen, wann er eben mit KI konfrontiert ist.
Dankeschön. Und für die Linke, Frau Lemke.
Ja, das Transparenzregister finden wir auch besonders wichtig, gerade weil man ja an unsere Anfragen auch zeigen, dass das im Moment sehr, sehr uneinheitlich gehandhabt wird, gerade mit der Einordnung in die KI-Verordnung. Frau Sembetzky, können Sie vielleicht noch mal ausführen, Sie haben das ja auch angesprochen, welche Informationen in solch einem Transparenzregister enthalten sein müssten?
Ja, das vorhin angesprochene Konzept hatten wir auch zusammen mit Herrn Botter und eben VerwaltungspraktikerInnen entwickelt. Deswegen muss ich da jetzt, glaube ich, gar nicht zu viel ergänzen. Ich glaube, ich würde nur so sozusagen den allgemeinen Punkt ergänzen. Es wäre auch einfach ein Signal an die Menschen in Deutschland, dass der Staat eben verantwortungsvoll KI einsetzen will und eben nicht zu verbergen hat an der Stelle. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Und Frau Lemke, Sie haben es gerade selber angesprochen, der Staat muss sowieso nach Risikoklassen einordnen. Also es ist auch eine Übung in Kompetenzentwicklung sozusagen an der Stelle, ein sehr effektives Mittel vielleicht, dass wenn ein Transparenzregister dort ist, man Angaben machen muss, eben zwangsläufig, dass dann eben auch alle sich damit beschäftigen sozusagen zum richtigen Zeitpunkt. Genau das vielleicht so an der Stelle. Herr Bott hat es eben angebracht. Es gibt verschiedene sozusagen Vorgaben, die sowieso erfüllt sein müssen, Angaben, die in der EU-Datenbank gemacht werden müssen. Hier geht es aber eben auch darum, dass man noch mehr Systeme daran abbildet, also eben auch solche, die nicht als Hochrisiko eingestuft sind und vor allem auch die Verantwortlichkeiten geklärt sind, welche Institution ist an welcher Stelle zuständig sozusagen für den Einsatz, welche Organisationseinheit, wo kann ich mich auch melden, wenn ich Fragen zu dem System habe und der Nutzbarkeit von Daten. Also es geht hier eben auch ganz klar um vielleicht nicht jeden Detailschritt, den dann sowieso die einfache Bürgerin oder der Bürger nicht einschätzen kann, sondern eben auch um die Klärung von Verantwortlichkeiten.
Dann ist ja ein großer Punkt die Zuständigkeit bei Hochrisiko-KIs, die ja gerade auch im Grenzschutz und den Sicherheitsbehörden eingesetzt werden. Da liegt jetzt ja die Zuständigkeit im Gesetzentwurf auch bei der UKIM und nicht bei der BFDI. Die Begründung da ist ja, dass die BFDI zwar Erfahrung im Grundrechtsschutz hat, aber nicht in der Marktaufsicht. Frau Sembetzky, ist das aus Ihrer Sicht ein sachgerechtes Argument?
Natürlich in die Richtung der BFDI, die das, glaube ich, selber als, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber irgendwie verallgemeinernd, glaube ich, eingeordnet hatte, auch diese Begründung. Dem kann ich mich, glaube ich, grundsätzlich erstmal anschließen, weil eine Datenschutzaufsicht ist auch eine Aufsicht. Und wenn jetzt ein KI-System, sage ich mal, ein Konformitätslabel hat, ein CE an dem Produkt, dann interessiert mich das vielleicht erstmal weniger im Vergleich dazu, wenn wir jetzt eine Grundrechtsfolgenabschätzung eben machen müssen. Also zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden wollen nämlich ein Palantir-Produkt einsetzen. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Grundrechte von BürgerInnen in Deutschland? Dann ist die Antwort natürlich sehr relevant und da kann natürlich eine Datenschutzbehörde genaueste Auskunft drum geben, wie eben so eine Prüfung vorgenommen werden sollte und kann damit ganz viel Erfahrung eben auch schon auffahren. Und hier, so wie ja auch der Eindruck entsteht, soll ja auch eine sehr gute Zusammenarbeit ermöglicht werden eben durch diese Aufsicht. Gleichzeitig sollte aber eben geklärt werden, wie das dann in der Praxis konkret aussieht. Und da bemängeln wir eben bei der UKIM, dass es einfach ja eine sehr vage Beschreibung eben bisher ist. Herr Müller und seine KollegInnen sozusagen im Präsidium sitzen in dieser UKIM, aber was das genau bedeutet für sie und die Prozesse, wie dort eben geprüft wird, das ist einfach nicht ganz ersichtlich und wie eben auch die BFDI in dem Fall zum Beispiel einbezogen wird.
Frau Specht-Riemscheid, wenn Sie noch ergänzen wollen, dann können Sie das noch machen.
Danke, ganz lieb. Ist nicht meine Aufgabe als BFDI, jetzt die Unabhängigkeit der BNetzA zu beurteilen. Ich möchte auf das Urteil einfach des EuGH hinweisen, der sehr klare Anforderungen stellt. Und dann müssen Sie, glaube ich, entscheiden, ob die eingehalten sind oder nicht. Danke.
Dankeschön. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Es beginnt wieder die CDU-CSU und diesmal Dr. Markus Weichel, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Pabelczyk. Wenn ich Sie richtig vorhin verstanden habe, dann hatten Sie gesagt, wir müssen Nachteile gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten ausräumen. Wenn das so ist, dann würden Nachteile bestehen. Können Sie vielleicht mal jetzt aus Blick der mittelständischen Wirtschaft, insbesondere der kleinen mittelständischen Unternehmen, die KI-Anwendungen haben, die etwas in dem Bereich machen wollen, das etwas ausführen? Was müsste denn in dem jetzt vorliegenden Entwurf sich ändern oder in seiner Umsetzung geschehen, damit wir gerade für diese Unternehmensgruppe dann am Ende auch Rechtsklarheit erzielen?
Danke für die Frage. Aus unserer Sicht ist die größte Herausforderung aktuell vor allem für die KMUs sind die fehlenden Standards im Rahmen des AI Acts, die noch fehlen und vermutlich auch erst Ende des Jahres rauskommen werden. Insbesondere unsere KMUs in Deutschland sind natürlich darauf angewiesen, Standards einzuhalten, um compliant zu sein gegenüber den Verfahren. Und Studien zeigen auch zum Beispiel, dass Unternehmen bis zu 12 Monate brauchen, um Standards in dieser Größenordnung umzusetzen. Und wenn das tatsächlich jetzt der Fall ist, dann ist das natürlich eine große Herausforderung für alle Mittelständler, hier in einer Art und Weise rechtskonform zu handeln, so wie es der Gesetzesgeber eben vorgibt. Jetzt kann das KI-MIG hier eigentlich keine Lösung anbieten. Richtig, ganz genau. Und es wurde auch gerade schon von Ihnen angesprochen, Professor Dr. Glauner. Wir hoffen da auf den AI Act Omnibus auf EU-Ebene, der diese Fristen eben noch mal nach hinten, die Hochrisikofristen nach hinten schieben soll und gehen davon aus, dass es auch unbedingt nötig ist. Was wir vor allem bei den KMUs sehen, ist der hohe Umsetzungsaufwand bei der betroffenen Prüfung, ob sie überhaupt vom AI-Act betroffen sind oder nicht und eben auch die Umsetzung der komplexen AI-Act-Richtlinien. Wir haben als Bitkom dazu eine Studie letztes Jahr durchgeführt. 93% aller betroffenen Unternehmen gehen davon aus, dass sie einen sehr hohen bis hohen Aufwand haben werden, diese Umsetzung vorzunehmen. Und wir hoffen, dass es natürlich nur ein negatives aktuelles Bild ist, eben weil es noch Rechtsunklarheiten gibt, aufgrund fehlender Standards, aufgrund fehlender Guidelines. Und eben insbesondere für KMU wiegen hier die Kosten doch ganz besonders hoch. Als Lösung können wir hier, wie gesagt, immer nur noch anbieten, dass wir Praxishilfen bereitstellen für die Unternehmen. Auch wir als Bitkom haben dazu schon diverse Leitfäden und Durchführungshinweise gegeben für die KI-Verordnung, die auch zu 10.000-fach runtergeladen wurden. Also man sieht hier, das hilft. Und wir begrüßen insbesondere auch die Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen nach § 12 des KI-MEG, wünschen uns hier aber auf jeden Fall eine ambitionierte und praxisnahe Ausgestaltung mit entsprechender angemessener finanzieller und personeller Ausstattung der Bundesnetzagentur.
Danke. Als nächstes für die AfD, ich vermute, Herr Mark.
Ja, ja, vielen Dank. Wir sind ja fraktionsübergreifend angetreten, die Regulierung in Deutschland zu verringern, Bürokratie abzubauen. Zumindest sagt es jede Regierung. Und dieser Regierung glaube ich das auch. Die bisher eingeleiteten Maßnahmen finde ich glaubwürdig. Umso mehr war ich überrascht, dass jetzt dieser AI-Act in der EU so durchgekommen ist und dass das Ausgestaltungsgesetz jetzt auf das deutsche Recht derart komplex und zersplittert ist, wie es ist. Da schafft man sich ja schon die Arbeit für die Zukunft, um das dann wieder aufzuräumen, damit es irgendwie funktionabel wird und die Wirtschaft damit arbeiten kann. Jetzt haben ja mehrere das auch ausgeführt, dass es genau so ist. Und ich hätte jetzt mal eine Frage an Herrn Dr. Botter. Können Sie ein Beispiel nennen, wo eine so komplexe Regulierungsstruktur wirklich gut funktioniert hätte in der Verwaltung?
Wir haben ja schon ein ganz großes Marktüberwachungssystem in Deutschland, Produktsicherheitsrecht, sei es jetzt Spielzeug oder Gesundheitstechnologien. Und überall dort haben wir bereits jetzt schon sektorale Zuständigkeiten und ein föderales System aufgebaut, was sich auch bewährt hat. Es ist jetzt die Frage, ob mit dieser Zusatz-KI dieses System auch weiterhin so gut funktionieren wird. Wir haben uns unserem Gutachten von 2024 auch gerade im Hinblick auf Fachkräftemangel, auf übergreifende Rechtsfragen eben dafür ausgesprochen, dass stärker zentralisiert bei der Bundesnetzagentur in der Privatwirtschaft wird, um da bestimmte Unterschiede im föderalen System auszugleichen. Nichtsdestotrotz muss man jetzt auch nicht vollkommen pessimistisch, wie gesagt, in die Zukunft blicken. Aber wir haben es auf jeden Fall mit einer komplexen Aufsichtsarchitektur zu tun. Denn auch wenn das jetzt immer nur am Rande vorgekommen ist, es gibt ja immer noch mindestens die Landesdatenschutzaufsicht oder eben die BFDI, die bei allen Verarbeitungen personenbezogener Daten auch noch hinzuzubeziehen sind. Charmant wäre es gewesen, dass eben auf möglichst nur zwei Player bei übergreifenden Fragen zu reduzieren im privatwirtschaftlichen Bereich. Dem ist jetzt eben nicht gefolgt worden. Das KIMIC sieht verschiedene Koordinierungs- und Zusammenarbeitsmöglichkeiten vor. Ich denke, in der Realität kann das genutzt werden. Aber ich habe ja auch in meiner Stellungnahme vorgeschlagen, hier wie bei der DSGVO das Kohärenzverfahren eben zu normieren, also einen Streitbeilegungsmechanismus auch mit Mehrheitsentscheidungen zu forcieren, um eben bei übergreifenden Rechtsfragen und Zuständigkeitskonflikten eine Lösung zu haben.
Danke. Und für die SPD, Frau Dr. Caroline Wagner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Blinn. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement ja über den KI-Beirat schon entsprechend berichtet, beziehungsweise diesen auch vorgeschlagen. Jetzt steht im Kabinettsentwurf ja eben auch die Einbeziehung von Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Gewerkschaft in der Arbeit des Koordinierungs- und Kompetenzzentrums drinnen. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Müsste der noch weiter konkretisiert werden? Geht der in diese Richtung des KI-Beirats? Vielleicht können Sie uns dazu noch mal was sagen.
Ja, vielen Dank. Ich sagte eingangs bereits in meinem Eingangsstatement, dass der Vorschlag im KIMIC eine gewisse Unverbindlichkeit aufweist und dass eine feste Struktur von einem wissenschaftlichen Beirat oder einem Beirat, der auch die Zivilgesellschaft mit einschließt, da durchaus mehr Kontinuität reinbringen könnte. Es gibt ja auch Ansätze in der KIVO, dass die Behörden sich über das wissenschaftliche Gremium der Europäischen Kommission nochmal Sachverstand hinzuziehen könnten. Da bin ich ein bisschen skeptisch aus zwei Gründen. Das eine ist, dass das alles eine reaktive Maßnahme sein wird. Also die Beratung durch dieses europäische Gremium erfolgt ja nur auf Anfrage. Das heißt, Probleme, die die Behörden nicht von sich aus wirklich im Blick haben, das ist fraglich, ob die dann aufs Tableau kommen. Das zweite ist, ja, die Frage ist, inwieweit den wissenschaftlichen Sachverständigen, die ja durch das EU-Gremium reingeholt werden könnten, da auch diese spezifisch deutsche Perspektive irgendwie zu eigen ist. Sicherlich, da werden auch Deutsche darunter sein. Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich die deutsche Aufsicht sich mit spezifisch deutschen Kontexten beschäftigt. Ich sage mal, das Schulsystem, das Gesundheitssystem, dann vielleicht auch Fragen der Verwaltung. Und da wäre es schon sinnvoll, noch mal spezifischer dann sozusagen den deutschen Sachverstand einzubeziehen. Ein kurzes Beispiel aus Österreich. Da wurde jetzt auch ein größeres AI-Stakeholder-Forum eingerichtet, also mit Verbänden, Interessensvertretungen von verschiedenen Stakeholdern. Dann haben die Österreicher auch noch einen KI-Beirat. Also das muss man jetzt nicht eins zu eins kopieren, aber zumindest ist das vielleicht noch mal eine interessante Anregung, die man geben könnte. Ich würde vielleicht noch auf einen weiteren Punkt irgendwie eingehen, der jetzt noch gar nicht angesprochen worden ist, wieder aus einer Perspektive der Verbraucherin. Das KIMIC sieht vor, dass die BNetzA Unternehmen Informationen zur Verfügung stellt über die allgemeine Anleitung und Anwendung der KI-Verordnung. Wir vermissen sowas aus Sicht der Verbraucherin und würden es begrüßen, wenn die BNetzA für betroffene Personen auch solche Informationen bereitstellen würde. Ich nehme mal an, das ist dann was, was bei dem KI-Service-Desk bei Ihnen angegliedert worden wäre. Beispiel sind zum Beispiel Informationen darüber, wie funktioniert mein Recht auf Erklärung, das ich habe, was sind KI-Verbote, worüber kann ich mich beschweren. Die BNetzA ist eine zentrale Anlaufstelle, sowieso schon aufgrund des Portals. Die Verbraucherzentralen werden diese Aufgabe natürlich auch erfüllen, aber weil halt die BNetzA sowieso angesteuert werden wird, um Beschwerden einzureichen, denken wir, dass das vielleicht ein sinnvoller Ort ist, um auch noch normal darauf einzugehen.
Dankeschön. Danke. Für Bündnis 90 Die Grünen nochmal Frau Dillschneider.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich noch mal an Herrn Dr. Botta. Sie hatten eben gesagt, dass es Leitplanken für den staatlichen Einsatz braucht und auch klare Verantwortlichkeiten für öffentliche Stellen. In der Stellungnahme kritisieren Sie, dass in § 17 Absatz 2 öffentliche Stellen vollständig von den Bußgeldern ausgenommen sind und halten das für unionsrechtswidrig. Können Sie da noch mal erläutern, warum hier den Mitgliedstaaten zwar Spielraum beim Wie der Sanktionierung gelassen wird, aber nicht beim Ob? Außerdem sind dadurch, oder Sie sprechen in der Stellungnahme von einer Immunisierung sozusagen der öffentlichen Stellen, sehen da auch einen Verstoß gegen den Effektivitätsgrundsatz. Können Sie noch mal auf die praktischen Folgen dieser Ausnahme eingehen, vor allen Dingen da, wo Behörden besonders risikoreiche KI-Systeme einsetzen? Die Beispiele hatten Sie ja genannt, Strafverfolgung, Sozialleistungen und auch Grenzmanagement.
Ja, das Unionsrecht, wie auch im Datenschutzrecht, unterscheidet auch bei der KI-Verordnung eben grundsätzlich nicht danach, ob im öffentlichen oder im privaten Bereich die KI-Systeme zur Anwendung kommen. Es gibt dann bloß spezielle einzelne Vorgaben, die sich an den öffentlichen Bereich richten. Man kann jetzt darüber streiten, ob das so sinnvoll ist, der Regulierungsansatz oder nicht. Fakt ist aber, dass Artikel 99 eben in der KI-Verordnung, der die Sanktionen vorsieht, im Unterschied zu Artikel 83 DSGVO tatsächlich vom Wortlaut her ganz klar sagt, dass eben nur beim Wie, also in welcher Höhe insbesondere Geldbußen gegen öffentliche Stellen möglich sind. Die DSGVO ist da deutlich liberaler in Anführungszeichen gewesen, hat beides, also sowohl das, ob man überhaupt Geldbußen erlaubt in seinem System gegenüber öffentlichen Stellen und dann auch noch die Höhe freigestellt. Deswegen hat das BDSG das auch geregelt, dass es eben solche Bußgelder gegen öffentliche Stellen im Datenschutzrecht nicht geben kann. So, man kann gerade über die Zweckmäßigkeit jetzt von Geldbußen gegen öffentliche Stellen erst einmal länger nachdenken. Es hat immer ein gewisses linke Tasche, rechte Tasche, je nachdem, wie es dann konkret ausgestaltet ist. Also eine Schmerzwirkung kommt nur zustande, sage ich mal, wenn jetzt nicht der gleiche Rechtsträger das Ganze zahlen muss und dann auch dafür gerade zu stehen hat, sondern es eben auch dann an andere in Anführungszeichen geht. In der Verwaltungsgerichtsordnung haben wir ja gerade auch beim sogenannten exekutiven Ungehorsam eine Diskussion. So, aber das Unionsrecht lässt eben gar nicht diese Freiheit zu. Es müssen aus meiner Sicht nach Artikel 99 KI-Verordnung Bußgeldtatbestände auch für öffentliche Stellen vorgesehen werden. Ursprünglich stammt ja, glaube ich, diese Überlegung noch aus einer Zeit, als ja der Referentenentwurf auch gegenüber Landesbehörden die UKIM einsetzen wollte. Und da wollte man, glaube ich, einfach abfedern, diese Durchschlagkraft einer Bundesbehörde gegen Landesbehörden. So, das hat dann vielleicht verfassungsrechtlich irgendwie noch Sinn ergeben, aber unionsrechtlich eben nicht. Jetzt haben wir das eh entzerrt, Bundes- und Länderebene. Man sollte jetzt hier nicht irgendein Vertragsverletzungsverfahren deswegen riskieren.
Dankeschön. Als nächstes für die CDU-CSU Marvin Schulz.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ich will noch einmal auf das Thema eingehen, das hier ja auch angeklungen ist, dass die Behörden selbst KI einsetzen wollen. Bitkom hat das in seiner Stellungnahme ja auch einmal angeteasert. Auch Herr Pawelczyk hat das gesagt. Ich will aber meine Frage an Sie, Herr Müller, richten, weil Sie eben sagten, die BNetzA setze selber auf innovative Technologien, nicht zuletzt auf künstliche Intelligenz selber. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Können Sie da ein bisschen genauer ausführen, an welchen Stellen Sie zur Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen hier im KIMIG KI einsetzen werden? Wenn ja, in was für einem Aufwand und gegebenenfalls vielleicht auch, wenn es dahingehend schon entsprechende Aussagemöglichkeiten gibt, was spart das auch an Human Resources ein?
Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Der zweite Teil geht ein bisschen weit, da würde ich mich heute noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber womit die Bundesnetzagentur jetzt schon Erfahrung sammelt, sind Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, mithilfe von KI-Anwendungen, Chatbots zu beantworten. Das erspart uns gerade erheblichen Aufwand, beziehungsweise es vermindert den Rückstau, den wir einfach haben. Also wir sind einfach deutlich schneller dadurch. Mit diesem Instrument, was wir selber trainiert haben, also wo wir uns sehr, sehr sicher sein können, dass der Datenbestand sauber ist, was nicht trivial war, sammeln wir jetzt seit knapp anderthalb Jahren Erfahrung. Und das wäre etwas, was sich eben auch für die schwierige Rechtsmaterie im AI-Act oder im KI-Mix sozusagen anbietet. Wir haben ja seit jetzt einem guten Dreivierteljahr das KI-Helpdesk und sammeln da einfach die Fragen, die es gibt. Damit bauen wir den Datenbestand auf, um daraufhin wieder eine KI trainieren zu können, um wiederum sozusagen Antworten geben zu können. Wir könnten uns vorstellen, und wir haben auch eine relativ klare Erwartungshaltung aus unserem Mutterhaus dazu, nachher auch in Aufsichtsverfahren KI-Tools einzusetzen. Das können wir uns vorstellen, wenn sie sicher sind vom Datenbestand, also qualitativ gut, weil natürlich kein Unternehmen irgendeine Art von Halluzination haben möchte, wenn die Aufsichtsbehörde irgendwie eine Auskunft gibt, geschweige denn eine verbindliche Auskunft. Also wir müssen die Qualität sicherstellen an der Stelle, aber wir sehen, dass uns das mit den Aufgaben, die auf uns zukommen, deutlich helfen würde. Sollte der Koordinationsaufwand ungefähr da landen, was momentan absehbar ist, werden wir auch prüfen, ob da es irgendetwas gibt. Ob sich dann jemand über eine KI koordinieren lässt, kann ich noch nicht abschätzen. Da fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie. Aber wir werden da alles ausschöpfen, was irgendwie effizient, rank und schlank ist. Aber es braucht immer jemand, der die KI implementiert, sie qualitativ überwacht und auch weiterentwickelt.
Vielen Dank. Ich spare mir die weitere Frage mit Blick auf die Zeit.
Danke. Als nächstes Frau Lemke für die Linke.
Mich würde noch einmal das Thema KI-Beirat interessieren. Das kam ja jetzt bei vielen Sachverständigen durch, dass das eine gute Idee ist. Und das wurde ja auch jetzt schon mal angesprochen. Mich würde noch mal interessieren, Frau Sombetzki, welche Aufgaben soll so ein Beirat haben und wie könnte er zusammengesetzt werden und warum ist es gerade wichtig, dass dort die Zivilgesellschaft auch vertreten ist?
Vielen Dank für die Frage. Ich habe das in meiner Stellungnahme ausgeführt in der Hinsicht, dass es ja ein gutes Vorbild einfach im Digitale-Dienste-Gesetz gibt, wie ein solcher KI-Beirat aussehen könnte, also auch zusammengesetzt sein könnte. Hier in dem Gesetzestext ist ja jetzt auch die Einbindung der Länder noch mit sozusagen in dem Satz mit drin. Das könnte vielleicht ein bisschen komplex werden. Also es könnte eben sein, dass die Akteursgruppen, die ansonsten eben in dem digitale Dienste-Koordinator-Beirat sitzen, sozusagen vielleicht ausreichen an der Stelle und es ja eben auch andere Koordinierungsmechanismen noch mit den Ländern gibt. Gleichzeitig würde ich sagen, sind die Aufgaben darin schon ganz gut beschrieben. Also es geht eben darum, einerseits bei der Auslegung der Regulierung sozusagen zu unterstützen und eben auch zu Anmerkungen zu machen, sozusagen, wo vielleicht nochmal wichtige Lücken bestehen in der Regulierung, wie sie eben vorliegt, wo man da auch auf nationaler Ebene ausgleichen könnte. Und eben auch als gerade als in der Zivilgesellschaft sozusagen nochmal diese Rolle stark zu vertreten, auch wirklich von der Signalwirkung. Also wir hatten schon sehr frühzeitig beispielsweise über Nudify-Apps geforscht und berichtet. Und jetzt musste so ein Fall wie der von Colleen Fernandes natürlich wieder kommen, um sozusagen die große gesellschaftliche Debatte dazu ein erneutes Mal zumindest anzustoßen. Unsere Aufgabe ist es eben, frühzeitig auf solche Problematiken hinzuweisen, uns auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren dahingehend in Europa zum Beispiel zusammenzutun, auf solche Fälle zu schauen. Und Herr Müller hat es zwar angesprochen, es gibt natürlich schon andere Beiräte und man sollte eine Institution manchmal nicht überfrachten. Gleichzeitig haben die aber auch verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Und die KI-Regulierung ist ja jetzt kein minderwertig kleines Feld sozusagen, wo jetzt nicht genug Fälle gegebenenfalls auftauchen könnten, gerade wenn man eben noch die staatlichen Einsätze auch noch hinzuzieht, die jetzt zum Beispiel jetzt im DSC-Beirat, da ist jetzt kein Raum, die auch noch zu besprechen, weil das ist eben nicht Aufgabe auch dieses Gremiums. Also da würde ich wirklich für plädieren, auch so die Wichtigkeit an der Stelle, die eben die KI-Regulierung jetzt mit sich bringt, da nochmal wirklich in den Fokus zu nehmen und zu dieser auch die nötige Aufmerksamkeit zu schenken an der Stelle. Das ist doch dennoch wichtig. Und gleichzeitig kann ich mich natürlich Herrn Blin von seiner Aussage vorhin anschließen. Natürlich gibt es kreative Möglichkeiten wahrscheinlich in der Zukunft, da auch mal Ressourcen an der einen oder anderen Stelle einzusparen, indem man eben die Unterstützungsleistung, die so eine Geschäftsstelle sozusagen übernehmen würde, mal so ein bisschen zu kondensieren. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Und deswegen braucht es jetzt diese gesetzliche Verankerung erstmal an dieser Stelle.
Danke. Als nächstes für die AfD Herr Mark nochmal.
Ja, Frau Petig, Sie haben ja sehr von den Reallaboren geschwärmt. Für mich sind Reallabore immer Indikatoren dafür, dass wir eine viel zu hohe Bürokratisierung haben. Denn das ist ja ein Zeichen davon, dass man mit den normalen Regularien nicht vernünftig arbeiten kann und deswegen eine Sonderregelung braucht. Also ich würde die am liebsten überflüssig machen. Würden Sie Professor Dr. Glauner zustimmen, dass der ganze AI-Regulierungs-Act weg kann? Oder was würde aus Ihrer Sicht erforderlich sein, dass man KI-Labore nicht mehr benötigt, weil die Regulierung so einfach und schnell und schlank ist, dass man genauso schnell die normale Regulierung nehmen kann, wie das, was man sonst mit Reallaboren erreicht?
Vielen Dank für die Frage. Dem Kollegen Glauner kann ich an der Stelle nicht zustimmen. Die KI-Verordnung kann nicht weg. Der AI-Act ist extrem wichtig dafür, dass nur KI-Systeme auf den Markt kommen, die sicher sind. Die KI-Systeme, denen wir vertrauen, zu Recht, weil sie gewisse Produktsicherheitsstandards erfüllen, weil sie Grundrechte schützen. Und insofern hilft die KI-Verordnung, hier Rechtsklarheit herzustellen in einem hochkomplexen, hochdynamischen technologischen Entwicklungsfeld. Wieso sind dann die Reallabore nicht unnütz und sollten auch nicht unnütz sein? Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass gerade die Aufsicht von hochkomplexen technologischen Systemen enorme Anstrengungen gerade in den Aufsichtsbehörden also mit sich bringt. Nicht, weil Gesetze schlecht sind, nicht unbedingt, sondern weil Technologie sich stetig weiterentwickelt und auch gerade Risiken für Menschen und Gesellschaft sich erst im Einsatz manchmal zeigen. Reallabore schaffen an der Stelle tatsächlich etwas, was wir brauchen.
Entschuldigung, wenn ich ganz kurz unterbrechen kann.
Eine gute Verbindungsstelle zwischen Praxis
und Theorie. Das war nicht meine Frage. Meine Frage war ja, was müsste man an der Regulierung ändern, dass wir darauf verzichten können, weil die Regulierung genauso einfach ist, wie dass man keine Reallabore mehr braucht. Also wie kann man die Regulierung so einfach machen, dass man auf Reallabore verzichten kann?
Das hat nichts mit der Einfachkeit von Regulierung zu tun. Beispielsweise, wenn Sie ein KI-System einsetzen, um Asylverfahren zu prüfen. Da wissen Sie manchmal bei der Entwicklung nicht, welche grundrechtlich sensiblen Aspekte im Einsatz zu beachten sind. Reallabore könnten helfen an der Stelle, dass die Aufsicht sich mit den Betreibern und den Entwicklern zusammensetzt und mal theoretisch oder auch in einem experimentellen Rahmen prüft, wie kann das denn, also welche Konsequenzen folgen und wie können wir dann entsprechend die Technik anpassen und eventuell bestimmte Impulse in Politik und Aufsichtskultur rückspielen. Von daher, das Reallabor ist wirklich die notwendige Erfrischungskur für Aufsicht, Politik und InnovatorInnen.
Dankeschön. Als nächstes für die CDU-CSU, Ralf Brinkhaus.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt mal eine sehr ungewöhnliche Fragestellung. Wir müssen ja jetzt auch das Risiko der Umsetzung bewerten. Und deswegen geht die Frage an alle Sachverständigen, außer die Bundesbehörden. Die möchte ich nicht in Loyalitätskonflikte bringen. Nennen Sie mir bitte in einem Satz das Risiko, was wir als Gesetzgeber in der jetzigen Form haben. Bitte.
Das Risiko, Sie meinen in Bezug auf das KI-MIG?
Ja.
Ja, da besteht das Risiko, dass Verbraucherinnen und zivilgesellschaftliche Organisationen, vor allem die Perspektive von Verbraucherinnen in der Aufsicht, okay, nicht genug einbezogen werden.
Ja, divergierende Behördenansichten für Unternehmen und ein Minus im Rechtsschutz für Betroffene im Hochrisikobereich.
Wenn dann richtig, investieren in gute Aufsicht, investieren in Kompetenzen und eine gute Koordinierung, weil ansonsten wird die Lösung nicht aufgehen. Also im Zweifel wäre das nämlich das Risiko.
Fragmentierung der Aufsicht sowie Kompetenzgerangel sind reale Gefahren. Wie gesagt, gibt es aber auch dafür Ursachen im AI-Act, die sich auch durch eine andere Struktur gar nicht komplett lösen ließen.
Insbesondere KMU als ja Rückgrat der europäischen Wirtschaft massiv in ihrer Innovationsfähigkeit zu hindern.
Fehlende Investitionen der KMUs in Deutschland und Europa aufgrund von unklaren Zuständigkeiten.
Ja, es droht ein mangelnder Schutz an Grundrechten im Bereich der hochsensiblen Bereiche, gerade dort, wo KI-Risikosysteme eingesetzt werden und die Zivilgesellschaft droht nicht einbezogen zu werden, wo sie gute Beiträge leisten könnte.
Okay. Nachfrage. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Erstmal an Dr. Botta. Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur, europarechtlich.
Da muss man wie so oft unterscheiden. Also bei der UKIM, die klammere ich jetzt erst einmal auf und stelle die allgemeine Frage der Unabhängigkeit, die in Artikel 70 generell für alle Marktüberwachungsbehörden festgelegt ist. Dort liegt aus meiner Sicht ein grundlegendes Problem, wie man diesen Unabhängigkeitsbegriff allgemein auslegt. Wenn man das eng tut nach der EuGH-Rechtsprechung, ist es jedenfalls nicht sozusagen von vornherein ausgeschlossen. Würden wir überall völlige Unabhängigkeit haben, das ist natürlich in unserem demokratischen Rechtsstaat nicht umsetzbar. Das müsste man dringend in der KI-Verordnung ändern, wenn es das sozusagen heißen würde. Bei der völligen Unabhängigkeit jetzt für die UKIM ist es wichtig, dass es einen eigenen Haushaltsplan insbesondere gibt und auch, dass gesetzlich festgelegt ist, die Qualifikation der jeweiligen entscheidenden Personen. Das hat der EuGH im Datenschutzrecht so schon entschieden. So wird er es auch, egal wie es jetzt ausgestaltet ist in Deutschland, auch für die UKIM anlegen. Und da besteht im Moment einfach noch ein Defizit.
Danke.
Vielen Dank. Dann nochmal Dr. Caroline Wagner für die SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir hatten jetzt vorhin auch noch mal was Genaueres zum KI-Service-Desk gehört, der ja schon an den Start gegangen ist. Frau Fetic, mich würde noch mal interessieren, wie Sie dieses Instrument bewerten beziehungsweise wie Sie da auch einen nachhaltigen Erfolg sicherstellen würden.
Danke für die Frage, Frau Dr. Wagner. Wir würden empfehlen, dass die Bundesnetzagentur und gegebenenfalls auch andere Aufsichtsbehörden sich frühzeitiger und evidenzbasierter selbst evaluieren. Gerade auch mit Blick auf die Dynamik von KI-Entwicklung ist es wichtig, dass die Bundesnetzagentur hier wirklich auch Schlagkraft hat bei der Entwicklung von Leitfäden, Interpretationshinweisen und so weiter. Und ob sie wirklich Schlagkraft hat, das können vor allem ja auch erstmal nur die Unternehmen spiegeln oder die öffentlichen Stellen oder die gemeinnützigen Organisationen, die mit der Bundesnetzagentur im besten Falle zusammenarbeiten sollen. Folglich würden wir empfehlen, dass wirklich nach 12 Monaten wir auf Basis von Indikatoren mal fragen, gelingt es uns eigentlich, der hiesigen Wirtschaft und den öffentlichen Stellen zu helfen, dabei die KI-Verordnung umzusetzen. Indikatoren können sein, wie häufig wird das Service Desk genutzt, wie bewerten die NutzerInnen die Qualität der Beiträge, wie häufig veranstaltet die Bundesnetzagentur Informationsveranstaltungen, wie werden die wahrgenommen, wie schnell werden Anfragen bearbeitet, wie schnell werden Beschwerden auch analytisch aufbereitet. Ja, also nicht nur im Sinne von Rügen, sondern auch davon, was haben wir denn eigentlich gesamtgesellschaftlich in dem Fall gelernt. Also insofern, wir würden empfehlen, Indikatoren geleitet, eine Evaluation auch schon nach 12 Monaten anzustellen. Auch hinsichtlich des Reallabors total wichtig, gelingt es uns, das so schnell aufzubauen, gelingt es uns auch gute verallgemeinbare Fälle da auch attraktiv an uns zu binden als Bundesnetzagentur. Und das können wir nach 12 Monaten, glaube ich, schon mal ganz gut uns anschauen. Und dann, danach würde ich entsprechend auch noch mal neue Personal- und Finanzmittel ausrichten, um entsprechend gegensteuern zu können. Insofern, das wäre die Empfehlung.
Herr Müller, was sagen Sie dazu?
Finde ich alles sehr sympathisch. Eine Menge davon tun wir schon. Also mit dem KI-Helpdesk haben wir gestartet, bevor es ein Gesetz gab. Das ist für eine Behörde so ambivalent, weil wir dafür keine gesetzliche Grundlage hatten. Ich fand das richtig. Wir sind aus dem Markt selten, aber nett gelobt worden, also von BDI bis Bitkom. Die habe ich zumindest in Erinnerung an der Stelle. Die Zahlen trage ich gerne nach, wie gut es bisher genutzt wird. Wir sind jetzt schon rausgegangen mit ersten Veranstaltungen und Formaten. Wir haben, glaube ich, insgesamt eine gute Konsultationstradition in der Behörde. 12 Monate ist arg knapp. Also ich muss noch einen Haushaltsplan haben. Ich muss die Stellen bekommen. Ich muss die Kollegen einstellen. Wenn das geschehen ist und sie dann 12 Monate Zeit haben, stelle ich mich jeder Evaluation und Herausforderung.
Ganz herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende der zweiten Debattenrunde angekommen und somit auch am Ende unserer öffentlichen Anhörung. Ich darf mich ganz herzlich bei den Sachverständigen für ihre für uns sehr hilfreichen Beiträge heute bedanken. Vielen Dank dafür. Ich darf mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für ihr großes Interesse und natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technik. Vielen Dank, dass alles reibungslos heute geklappt hat. Ich darf noch darauf hinweisen, dass die nächste Sitzung des Ausschusses, die nicht öffentliche 23. Sitzung übermorgen am Mittwoch, 25. März, stattfinden wird. Und Ihnen und euch dann noch einen schönen Tag wünschen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Sitzung ist geschlossen.